ARD.
Seit einigen Jahren gibt es in der medizinischen Forschung und Praxis eine neue Disziplin mit dem Namen Spiritual Care. Dahinter steckt die Erfahrung, dass die Gesundheit und Krankheit eines Menschen maßgeblich auch von seiner Spiritualität mitbestimmt werden. Medizin und Pflege tun also gut daran, bei der Sorge für den Patienten auch seine spirituelle Dimension mit einzubeziehen. Der Münchner Professor für Spiritual Care und psychosomatische Medizin, Eckhard Frick, ist einer der Protagonisten für diese neue medizinische Disziplin. Er forscht an der Technischen Universität München. Eckhard Frick ist außerdem Theologe und Priester und gehört dem Jesuitenorden an. HR-Kirchenredakteur Klaus Hofmeister hat mit ihm gesprochen.
Ihr Forschungsschwerpunkt ist jetzt seit vielen Jahren Spiritual Care. Sie sind einer der wichtigsten Protagonisten von Spiritual Care und Sie sagen, es ist ein neues Fachgebiet der Medizin. Was ist Spiritual Care, wenn Sie es jetzt kurz sagen müssten?
Es ist die gemeinsame Sorge aller Berufsgruppen in Medizin, Pflege, Gesundheitswesen um spirituelle Belange. Nicht nur in einem konfessionellen Sinne, sondern im Sinne Sinnfrage, Ausrichtung auf eine Transzendenz, verbunden sein, gerade in Krisen. Also Ressourcen suchen, die wir mit unserer routinemäßigen, handwerklichen Arbeit in Medizin und Psychotherapie oft nicht berücksichtigen. Also deshalb ist es gut, das nochmal eigens zu untersuchen und zu thematisieren, weil es oft tabuisiert wird.
Mhm. Tabuisiert sogar.
Ja, würde ich sagen.
Mhm. Woran liegt es?
Das liegt in allererster Linie an der Scham. Wenn ich etwas Persönliches mit jemand anderem bespreche, dann bin ich plötzlich selber angefragt. Und es ist fast so intim wie der sexuelle Bereich, das Spirituelle. Es hat wenig Sprache, es braucht sehr viel Vertrautheit und deshalb wird es meistens in der Routine vermieden.
Mhm. Spiritual Care, also diese bewusste Wahrnehmung dieser Dimension des Menschen. Wie erkunden Sie das denn eigentlich, diesen ganzen Bereich von Spiritualität mit Ihrem Namen ist? In der Medizin die spirituelle Anamnese verbunden.
Ja, das ist auch das Wichtigste.
Ja.
Das haben wir angepasst nach Vorarbeiten, die Christina Puchalski in den USA gemacht hat. Es ist sehr einfach im Grunde. Wir fragen die Patienten im weitesten Sinn des Wortes, sind sie ein Gläubiger, ein Spiritueller, ein religiöser Mensch? Woraus schöpfen sie ihre Kraft? Wir stellen diese Frage und schauen, was dann passiert. In einer offenen Art und Weise.
Mhm.
Und dieses Signal, ich nenne das den grünen Ampeleffekt, ist das Wichtigste, dass eine Ärztin oder eine Pflegekraft von sich aus proaktiv die Frage stellt.
Mhm.
Ist ungewöhnlich, aber bringt diesen Raum, öffnet diesen Raum.
Mhm. Bevor wir dann nochmal auch ausführlich darauf eingehen, in welchem Bereich von Medizin überhaupt diese Fragen heute schon gestellt werden, denn das ist ja alles noch relativ neu, was Sie da sich vorstellen, würde ich gerne nochmal so ein bisschen diesen Kreis dessen abschreiten, was Sie da in der spirituellen Anamnese so finden. Also Sie stellen eine offene Frage, um nicht konfessionell einzuengen, aber der kranke Mensch, der Klient, der Patient kann dann ja antworten. Was kommt denn da so?
Also dann kommen, mit Kirche habe ich nichts am Hut. Sehr häufig wird ja Religion und Spiritualität verwechselt. Oder es kommt eine Überraschung, warum wird das jetzt plötzlich gefragt? Oder es kommt eine Nachfrage, wie meinen Sie das eigentlich? Ja?
Mhm.
Auf jeden Fall löst diese Frage bei den meisten Menschen mindestens eine Ablehnung aus, eine Auseinandersetzung. Häufig aber auch die Erleichterung, dass einmal diese Ressource, diese wichtige Sinnressource, überhaupt angesprochen wird.
Mhm.
Sinn ist ein wichtiger Bereich. Und
welche weiteren gibt es?
Würde ich hinzufügen, Verbundenheit mit sich selbst, mit anderen. Und Transzendenz, also all das, was über unser greifbares Tun, das, was wir machen können, gerade in der Medizin, was wir operieren, was wir behandeln können, hinausgeht. Also was uns entzogen ist, was wir in der Theologie auch das Geheimnis Gottes nennen, dass wir ihn nicht wie ein Medikament verordnen können. Mhm. Deshalb ist Spiritualität auch keine Ersatzdroge für was anderes.
Mhm. Gibt es Spiritualität unabhängig davon, ob jemand auch explizit spirituell ist? Also
ich denke schon. Ich denke schon. Wir wählen das als einen Breitbandbegriff. unter denen jegliche Konstruktion von Sinn und von Weltanschauung fällt. Also auch existenzielle Entwürfe gehören dazu. Lebensinhalte und Ähnliches. Das hat den Nachteil, dass es ein sehr, sehr breiter Begriff ist. Es hat aber den Vorteil, dass wir niemanden ausschließen. Insbesondere atheistische und agnostische Menschen schließen wir nicht aus. Hm. Die sind beim Religionsbegriff sehr schnell draußen.
Was sagt denn ein Atheist auf die Frage der Spiritualität?
Also manche sagen, nee, ich bin auch nicht spirituell. Obwohl wir das so weit fassen, sei, ich passe auch nicht in die weite Kategorie. Und andere durchaus, denken Sie an den Mainzer Professor Metzinger, Philosoph, der als Philosoph atheistisch spirituell ist, also in seiner Meditationspraxis, in der Art, wie er die Welt sieht, sich als spirituell bezeichnet oder das als seine Spiritualität nennt, eine geistige Haltung.
Sie sagen, Spiritualität ist relevant für den Menschen, im Grunde in jeder seiner Situationen, aber eben auch in Ihrem Kontext als Mediziner in Situationen von Schmerz, Krankheit. Ist das eigentlich wissenschaftlich bewiesen, dass Spiritualität relevant ist?
Es gibt eine umfangreiche Forschung über Glaube, Religiosität, Spiritualität auf der einen Seite und gesundheitliche Merkmale auf der anderen Seite, die mich aber nicht besonders beeindruckt. Also sie beeindruckt mich als Wissenschaftler, die Ergebnisse. Also dass man sagen kann, wer glaubt, ist weniger depressiv oder lebt länger oder ernährt sich besser oder trinkt weniger Alkohol und hat einen niedrigen Blutdruck, was immer das sein mag. Das interessiert mich insofern nicht so sehr, als Spiritualität ja nicht abhängt davon, ob es mir gut geht oder schlecht geht. Sogar ein Mensch, der krank ist, sogar sterbenskrank, braucht spirituelle Ressourcen, unabhängig davon, ob er oder sie jetzt wieder gesund wird.
Sie haben sogar formuliert, man kann unheilbar krank sein und dennoch ist spirituelle Heilung möglich. Ja, wie verstehen Sie das?
Das denke ich schon. Heilung jetzt nicht verstanden in dem Sinne Abwesenheit von Krankheit oder Beseitigung von Krankheit, sondern da, wo ich lebe und auch der Sterbeprozess ist ja ein Teil des Lebens, in einer Beziehung zu Gott stehen. Und das sagt unser Ordensgründer Ignatius von Loyola sehr deutlich, dass es nicht um Gesundheit, Krankheit, kurzes oder langes Leben geht, sondern dass ich akzeptiere, ich bin ein Geschöpf Gottes, ich bin geschaffen. Ich habe das alles nicht in der Hand. Ich muss natürlich alles Mögliche tun und unter anderem mich um meine Gesundheit kümmern. Ja? Aber ich kann auch akzeptieren, dass ich geschaffen bin und dass das Wichtigste an meinem Leben gar nicht in meiner Hand liegt.
Sie setzen sich mit diesem Stichwort Spiritual Care in der Medizin dafür ein, dass diese Dimension des Menschen realisiert wird, wahrgenommen wird. Warum ist das eigentlich ein Bereich, der so unterbelichtet ist? Also was für ein wissenschaftliches Menschenbild gilt es da im Grunde zu korrigieren?
Nun, eine Sache ist eben Wirksamkeit in der evidenzbasierten Medizin, auch Wirtschaftlichkeit. Das heißt, da schaut man darauf, was bringt mir die eine oder andere Intervention. Und da sind wir jetzt in der Nachbarschaft von Kunst und Musik. Die bringen auch nichts. Aber es wird doch hoffentlich niemand sagen, dass wir alle Museen schließen und dass wir die Musik und die Kunst aus den Spitälern vertreiben sollten. Also wir haben es hier mit einer Dimension zu tun, die einen nicht materiellen, nicht messbaren Wert hat, aber der Wert ist sogar höher als der von messbaren Größen. Die Medizin beschränkt sich ja aus gutem Grunde oder reduziert sich auf diese Messbarkeit. Ich meine aber, sie kann auch andere Aspekte integrieren. Das tun wir beispielsweise im Bereich der Kommunikation durchaus, dass wir versuchen, die Arzt-Patienten-Kommunikation zu verbessern, so dass beide Teile den Eindruck haben, auf Augenhöhe miteinander zu interagieren. Und da legen wir jetzt auch keine Messbarkeit im Sinne von Zählen und von Instrumenten an, sondern da haben wir andere Größen, die uns wichtig sind. Also diese Bereiche Kommunikation, Kunst, Musik, Gestaltung von Räumen würde ich anführen, die verwandt sind und in der Nähe der Spiritualität sich befinden.
Und die können Sie aber trotzdem evaluieren, haben Sie gesagt. Zwar nicht messen, aber doch irgendwie.
Ja, man kann auch messen, also auf dem Niveau, in dem man in den Sozialwissenschaften messen kann. Wir haben beispielsweise für die Mitarbeitenden eine Skala zur Messung der spirituellen Kompetenz, der Spiritual Care Kompetenz entwickelt. Da bekommt man dann schon Zahlen raus, mit denen man auch weiterrechnen kann. Man kann auch spirituelle Bedürfnisse erfassen. Also da gibt es spezifisch religiöse Bedürfnisse, zum Beispiel beten können, an Gottesdiensten teilnehmen. Auch, dass jemand für mich betet, das haben viele Menschen, wollen, dass jemand für sie betet. Und dann gibt es mehr naturbezogene, innere Ruhe, entspannt sein, einen Sinn finden, was nicht unbedingt in einem konfessionellen Sinn zu verstehen ist. Das alles gehört zu spirituellen Bedürfnissen.
Sie haben also solche spirituellen Bedürfnisse erkundet und Sie haben unterschiedliche Gruppen von Menschen danach gefragt. Sie haben Ältere gefragt, Sie haben Gesunde gefragt und Sie haben Menschen mit chronischen Krankheiten gefragt. Mich interessiert, sind Menschen mit chronischen Krankheiten, haben sie einen höheren spirituellen Bedürfnisgrad? Also kann man belegen, dass Not dann beten lehrt?
Nein, so einfach ist das nicht. Es gibt sogar die Studie vom Kollegen Häuft in Münster, der das ausdrücklich bestreitet, dass Not beten lehrt. Es gehört eine Öffnung dazu, die nicht mit der schieren Anwesenheit einer chronischen Krankheit gegeben ist. Es kann jemand auch sich entfernen von einer spirituellen Lebens- und Krankheitsdeutung und es kann ihm oder ihr schwerer fallen. Das meine ich mit Freiheit. Also es braucht dazu Anlässe, vielleicht eine spirituelle Begleitung, vielleicht auch anknüpfen an eine frühere Praxis. Da ändert sich im Moment etwas, weil wir immer mehr Menschen haben, die nicht als Kinder gelernt haben zu beten. Die können trotzdem Stoßgebete sagen, aber sie können nicht zurückgreifen auf das, was sie einmal gelernt haben an Gebeten oder vielleicht biblischen Texten oder Liedern, wie das Menschen mit einer religiösen Sozialisation können. Deshalb müssen wir da sehr vielfältig sein und schauen, was macht denn eigentlich die Spiritualität dieses individuellen Menschen aus und die je nach Kultur auch sehr verschieden sein kann. Denken Sie an die Muslime in unserem Land, die wieder eine ganz eigene Art haben, mit Krankheit umzugehen. Beispielsweise die Krankheit als eine Prüfung Gottes sehen und darin in diesem Geprüftwerden einen gewissen Sinn auch entdecken können.
Sie haben 2017 bei Kohlhammer ein Buch vorgelegt mit dem Titel Den Abschied vom Leben verstehen. Wenn man mal auf diesen Sterbeweg schaut, den Menschen, schwerkranke Menschen gehen, hilft Spiritualität bei der Bewältigung dieser extremen Situationen am Ende des Lebens?
Mich hat da erst einmal, was das Empirische angeht, die Bindungsforschung sehr angesprochen. Also die Bindungsforschung untersucht, wie wir von Anfang des Lebens an Sicherheit in engen Beziehungen erleben oder eben nicht erleben und vermissen. Und die Bindungstheorie sagt uns und beschreibt, und wir haben das auch untersucht, empirisch, dass sich in der Sterbesituation das Bindungssystem aktiviert. Das bedeutet, es ist ein Übergang, wo ich Sicherheit suche, wo ich in Verbindung sein möchte. Und je nach, man sagt dann auch Typ von Bindung, kann es sein, dass ich gut loslassen kann. Es kann sein, dass ich klammere, dass ich verleugne oder dass ich total chaotisch werde, hin und her. All das gibt es und es ist gut, bindungsorientiert erst einmal darauf einzugehen, welchen Stil hat ein Mensch in dieser Hinsicht und will dann auch so begleitet werden, also dass ich die Begleitung suche, die er oder sie braucht. Und das spiegelt sich dann wieder auch in der spirituellen Ausrichtung. Was für ein Gottesbild hat dieser Mensch? Zum Beispiel ein Gott, mit dem man verhandelt, ja? Also möglichst viele Kerzen, möglichst viele Spenden, dann werde ich schon was zurückbekommen. Oder, das wäre jetzt der sichere Bindungsstil, ein Gott mit ganz verschiedenen Aspekten, der mir vielleicht ein Rätsel ist. Ich verstehe nicht, was dieser Gott will, aber ich kann mich ihm doch anvertrauen. Und darauf ist es gut, dann einzugehen, welchen Bindungsstil und davon abhängig, welches Gottesbild hat der einzelne Mensch. Und da meine ich schon, dass ein sicherer Bindungsstil sowohl hilft, in Bindung zu gehen, als auch eine Bindung wieder zu lösen. Ich denke, das kann man bestätigen aus unserer Forschung.
Da sind wir ja eigentlich auf der Ebene der Persönlichkeitsprägung. Das bekleidet sich dann ja nur mit bestimmten Gottesvorstellungen.
Ja, es kann allerdings sich auch wandeln. Es ist nicht in dem Sinn zu verstehen, dass ich eingesperrt bin in meinen Bindungsstil. Er ist schon ein lebenslanges inneres Arbeitsmuster, sagen die Bindungsforschenden, gegeben. Aber gerade das Spirituelle kann entweder bekleiden, wie Sie sagen, also das zum Ausdruck bringen, aber auch korrigieren. Also wenn ich da sehr schwierige Bedingungen hatte, also im Extremfall vernachlässigt worden bin oder sogar traumatisiert worden bin, dann kann doch gerade die Gemeinde und der Glaube eine Sicherheit gewissermaßen als Ersatz anbieten. Das haben wir in unserer Seelsorgestudie durchaus herausgefunden, dass viele der Seelsorgenden so ein unsicheres Bindungsverhalten zeigten, aber offenbar dann im kirchlichen Bereich Sicherheit nachträglich erfahren haben.
Mhm. Wir haben jetzt schon sehr viel gesprochen, Herr Professor Frick, über diese spirituelle Dimension von Gesundheit und Krankheit. Gehen wir jetzt mal einen Schritt weiter, ganz so in die Praxis unseres Gesundheitswesens. Spiritual Care, wessen Aufgabe ist das denn eigentlich, also diese Sorge um die spirituelle Dimension des Patienten?
Es gibt dafür eine spezialisierte Berufsgruppe, das sind die Seelsorgenden, die in unserem Land oft eine sehr hohe Qualifikation haben, eine Spezialausbildung. Leider sind das so sehr wenige. Und die Kirchen, die die Seelsorgenden schicken, haben auch immer weniger Mittel, also Menschen und auch Finanzmittel, um sie zu schicken. Trotzdem ist das ein hohes Gut. Außer diesem speziellen Beruf meine ich aber, dass alle im Gesundheitswesen eine Spiritual Care-Aufgabe haben. Deshalb ist es auch so wichtig, dass wir junge Leute, Studierende, Auszubildende in der Pflege und in Medizin heranführen an diese spirituelle Dimension. Mhm. Das geschieht teilweise durch Beteiligung der Seelsorgenden. Auch wir mit unserer kleinen Professur machen Unterricht. Zum Beispiel innerhalb der Virtuellen Hochschule Bayern haben wir Kurse, die Tag und Nacht abzuhören sind und abzusehen sind. Also die Aufgabe haben alle und dafür brauchen alle auch eine gewisse Kompetenz. Das ist nun das Problem. Das Problem ist nicht die Zeit. Das wird meistens gesagt, wir haben keine Zeit und kein Geld. Nein, das Problem ist die Kompetenz. Wie bringen wir das in die Gesundheitsberufe hinein? Das ist noch ein Feld, das noch sehr unbeackert ist.
Mhm. Gibt es denn da schon Curricula, die also wirklich dann auch greifen? Hier zum Beispiel an der TU in München. Also muss ein Arzt von morgen das Fachgebiet Spiritual Care mit Punkten belegt haben?
Also er muss es innerhalb der Palliativmedizin, weil die Weltgesundheitsorganisation das physische, psychische, soziale und spirituelle als Teil der palliativen Sorge und Palliative Care definiert. Deshalb muss es in der Palliativmedizin gelehrt werden, mit dem Nachteil, den wir schon besprochen haben, der Einengung auf das Ende des Lebens, sodass das Missverständnis entstehen könnte. Erst wenn das letzte Stündlein geschlagen hat, dann kümmern wir uns um das Spirituelle. Nein, es muss ganz am Anfang des Lebens in der Neonatologie mit den Frühchen, die noch ein bedrohtes Leben haben, den Eltern, die sich um sie sorgen, die sich häufig spirituelle Fragen stellen, da muss es zu Hause sein. Und deshalb forschen wir auch in verschiedenen Bereichen und laden Kollegen und Kolleginnen ein, zum Beispiel aus der Neonatologie, mit uns zu kooperieren.
Sie haben 2020 einen Artikel geschrieben, unterwegs zum Facharzt für spirituelle Medizin. Aber da steht noch ein Fragezeichen dahinter.
Ja, das soll auch ein Fragezeichen bleiben. Ich habe das so formuliert, wie wir für gewöhnlich formulieren in der Medizin, wenn wir irgendeinen Bereich etablieren wollen. Irgendwann fing man an, von Pädiatrie zu reden, Kinderheilkunde, und einzusehen, dass Kinder keine kleinen Erwachsenen sind. Und so haben sich Facharztgruppen gebildet. Spiritual Care wird wahrscheinlich nie ein Facharzt werden, Aber ich habe mal frech die Frage gestellt, um anzudeuten, wir müssen das irgendwie implementieren und schauen, wie es in unsere Routine hineinkommt. Also, dass wir Ergebnisse, wie wir sie beispielsweise in unserer Hausarztstudie vorlegen können, auch im Ärzteblatt publiziert haben, dass die auch in die Regelversorgung kommen. Darüber fangen wir jetzt auch an zu sprechen mit Kostenträgern. Da geht es dann meistens um die Fragen von Zeit und Geld. Mhm. Und der wichtige Bereich, eben die Kompetenz, wird noch viel zu wenig adressiert.
Im Grunde brauchen Sie in dem Bereich oder in dem Moment, wo Sie sich um die spirituellen Nöte von kranken Menschen kümmern, brauchen Sie natürlich Gesprächszeit. Sie brauchen viel Zeit eigentlich. Wie wird ein Arzt oder überhaupt das unterbringen können und wo setzen Sie vor allen Dingen an?
Es ist nicht eine Frage der Quantität der Zeit in erster Linie. Es geht manchmal eher um die Haltung. Ein Beispiel, eine Hausärztin, die eine Routineuntersuchung sieht und dann zur Patientin sagt, wir sehen uns dann zur nächsten Untersuchung in 3 Monaten wieder und dann hält sie inne und sagt, aber so richtig gut geht es Ihnen nicht. Patientin fängt an zu weinen. Also diese Kollegin hat in einem kurzen Moment begriffen, dass sie die Routine mal stoppen muss. Das nennen wir auch die spirituelle Pause. Dass ich aus der Routine aussteige, vielleicht gar nicht viele Worte mache, sondern mich auf die Situation der anderen Person einstellen. Daran merken Sie schon, dass das Spirituelle nicht vollkommen neu ist. Also das müsste man jetzt irgendwas ganz Besonderes machen, sondern immer schon haben Menschen, die einigermaßen einfühlsam sind, gemerkt, dass sie auf Augenhöhe einen kranken Menschen begleiten können und begleiten müssen und dass es dann auch um diese Momente geht, der Sinnlosigkeit oder des Zweifelns. Und da sind eben Ärztinnen, Ärzte und Pflegende die ersten Gesprächspartner und Partnerinnen. Mhm.
Haben Sie denn eigentlich Argumente gegenüber den wichtigen Leuten im Gesundheitssystem, wenn Sie sagen, wir brauchen eigentlich diesen Raum für die spirituellen Fragen in unserem Gesundheitswesen? Also wenn Karl Lauterbach hier säße, hätten Sie irgendein Argument?
An sich zahlreiche Argumente. Also ganz wichtig ist die Lebensqualität, die ja seit einigen Jahren ein Outcome in der Medizin ist und auch als solches anerkannt wird. Und das wichtigste Element, meine ich, sind die Menschenrechte. Also das Recht des Menschen in jeder Situation auf Religionsausübung und auch auf Sinnsuche. Das macht ja nicht an den Krankenhaustüren Halt. Und ich meine auch, dass man auch Geld sparen kann, wenn man Spiritual Care implementiert. Muss man natürlich dann über die Studien streiten vielleicht und sich anschauen, was sie sagen und was nicht. Und auch berücksichtigen, was wir am Anfang des Gesprächs erörtert haben, dass Spiritualität eine Ressource ist, die sich nicht verzwecken lässt und trotzdem wichtig ist.
Wenn Sie es mal vergleichen, wo stehen Sie mit diesem Stichwort Spiritual Care? Also, dass unser Körper in Sachen Gesundheit zu 100% relevant ist, wird man nicht zweifeln können. Mhm. Auch die Psyche, glaube ich, da ist inzwischen auch so viel Bewusstsein in der Medizin da. Wie viele Leute oder wie viel Prozent der medizinischen tragenden Säulen haben schon begriffen, dass Spiritualität auch eine Bedeutung hat?
Ja, die Frage ist schwer zu beantworten. Also was ich sagen kann, ist jetzt aus meinem doch jetzt nicht mehr so ganz kurzen Medizinerleben. Also am Anfang 1974 wäre es undenkbar gewesen, in einem medizinischen Hörsaal über Spiritualität zu reden. Undenkbar. Heute überrascht das nicht mehr. Also wir können, die Studierenden sind offen dafür, also manche auch skeptisch, aber es ist nicht so, dass sie mit Bausch und Bogen sagen, das gehört ja nicht hin. Also da ist etwas an Selbstverständlichkeit gewachsen. Es gehört zum Menschen, was auch damit zusammenhängt, dass der Spiritualitätsbegriff ein gewisses kritisches Potenzial gegenüber dem eher institutionennahen Religionsbegriff hat. Das hängt damit zusammen. Also ich vermag es nicht in Prozenten auszudrücken. Ich denke, es ist noch sehr viel Luft nach oben.